Einen schönen guten Morgen auch von mir, diesmal mal von einer anderen Stelle im Gottesdienst, und ich freue mich total. Ich habe mich richtig auf den Tag gefreut und freue mich auch jetzt, besonders Gedanken mit euch teilen zu dürfen, die ja mich echt bewegen und wo ich viel drüber nachdenke. Und seid gewiss, also ich spreche heute auch und sehr viel zu mir. Ich freue mich, mit euch zu teilen. Ich möchte euch den Text vorlesen, um den es heute gehen soll. Dieser Text steht in 2. Könige 4, Verse 8 bis 37. Jetzt müsst ihr ein bisschen zuhören, aber es lohnt sich. Ich lese ihn euch komplett vor. Elisa und die Frau aus Schunem. Eines Tages kam Elisa in die Stadt Schunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Von da an pflegte er jedes Mal, wenn er durch die Stadt kam, bei ihr zu essen. Die Frau sagte zu ihrem Mann: Ich weiß, dass dieser Mann, der immer zu uns kommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Wir sollten ihm ein kleines Dachzimmer einrichten und ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hineinstellen, sodass er dort wohnen kann, wenn er zu uns kommt. Eines Tages kam Elisa wieder einmal nach Schunem und ging hinauf in sein Zimmer, um sich auszuruhen. Er sagte zu seinem Diener Gehasi: Hol mir diese Frau aus Schunem. Also rief er sie und sie kam. Elisa sagte zu Gehasi: Sag ihr, die Fürsorge, die du uns erwiesen hast, wissen wir zu schätzen. Was können wir nur für dich tun? Können wir beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Ich wohne sicher unter meinen Leuten, antwortete sie. Elisa fragte: Was können wir dann für sie tun? Gehasi sagte: Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Ruf sie noch einmal herein, befahl Elisa. Als die Frau zurückkam und in der Tür stehen blieb, sagte Elisa zu ihr: Nächstes Jahr, um diese Zeit, wirst du einen Sohn im Arm halten. Ach nein, Herr, wehrte sie ab. Mann Gottes, lüge deine Dienerin nicht an. Doch die Frau wurde schwanger. Und im nächsten Jahr um die gleiche Zeit hatte sie einen Sohn, wie Elisa es ihr vorausgesagt hatte. Als der Junge schon älter war, ging er eines Tages aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der bei der Ernte half. Plötzlich klagte er: Mein Kopf, mein Kopf! Sein Vater befahl einem der Knechte: Trag ihn zu seiner Mutter. Der Knecht brachte ihn zu ihr und seine Mutter hielt ihn auf dem Schoß. Doch um die Mittagszeit starb er. Sie trug ihn hinauf in das Zimmer des Propheten, legte ihn auf sein Bett, ging hinaus und schloss die Tür hinter ihm ab. Dann ließ sie ihren Mann ausrichten: Schick mir einen der Knechte und eine Eselin, damit ich schnell zu dem Mann Gottes gelange und bald wieder zurück sein kann. Warum heute? Fragte er. Es ist weder Neumond noch Sabbat. Doch sie entgegnete: Es hat schon seine Richtigkeit. Sie sattelte die Eselin und befahl dem Knecht: Beeil dich. Reite nicht meinetwegen langsam, es sei denn, ich sage es dir. Sie machte sich auf den Weg und kam zu dem Propheten auf dem Berg Karmel. Elisa sah sie bereits von Weitem. Er sagte zu seinem Diener Gehasi: Sieh, die Frau aus Schunem kommt. Lauf ihr entgegen und frag sie: Geht es dir und deinem Mann, deinem Sohn gut? Ja, antwortete die Frau, es geht uns allen gut. Doch als sie zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umklammerte sie seine Füße. Gehasi wollte sie wegstoßen, aber Elisa sagte: Lass sie. Irgendetwas macht ihr großen Kummer, aber der Herr hat mir nicht gesagt, was. Da sagte sie: Habe ich meinen Herrn um einen Sohn gebeten? Ich hab dir doch gesagt, mach mir keine falschen Hoffnungen. Da sagte Elisa zu Gehasi:
Mach dich reisefertig. Nimm meinen Stab und geh. Sprich mit niemandem. Und wenn dich jemand grüßt, dann reagiere nicht. Leg dem Kind meinen Stab aufs Gesicht. Doch die Mutter des Jungen sagte, so wahr der Herr lebt und du selbst auch. Ich werde dich nicht loslassen. Also kehrte Elisa mit ihr zurück. Gehasi lief schnell voraus und legte dem Kind den Stab aufs Gesicht, aber nichts geschah. Es zeigte kein Lebenszeichen. Er kehrte um, lief Elisa entgegen und sagte, das Kind ist nicht aufgewacht. Als Elisa im Haus eintraf, war das Kind wirklich tot. Es lag auf dem Bett des Propheten. Er ging ins Zimmer hinein, schloss die Tür hinter sich und betete zum Herrn. Dann stand er auf, legte sich über das Kind und presste seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Als er sich über ihn beugte, wurde der Körper des Kindes wieder warm. Elisa stand auf und ging ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Dann beugte er sich wieder über das Kind. Diesmal nieste der Junge 7-mal und schlug die Augen auf. Da rief Elisa Gehasi herein. Ruf die Frau aus Schunem, sagte er. Er tat es. Und als sie hereinkam, sagte Elisa, hier, nimm deinen Sohn. Da fiel sie vor ihm auf die Knie und warf sich auf den Boden. Dann hob sie ihren Sohn auf und verließ den Raum. Ich frage mich, ob die Geschichte euch genauso beeindruckt wie mich. Sie macht mir Gänsehaut. Und zwar mehrere Faktoren. Aber heute möchte ich mit euch anschauen, wie diese Frau sich eigentlich verhält. Was da in ihrem Leben passiert. Als erstes hat die ja mal ein totales Gespür für sich und für Geistlichkeit. Die spürt der Elisa, der ist mit Gott unterwegs. Und im Alten Testament stehen die Propheten stellvertretend für Gott. Da ist was Heiliges, das spürt sie. Und sie will mehr davon. Sie lädt Gott in ihr Leben ein. Sie sagt, es reicht mir jetzt nicht, wenn der hier regelmäßig vorbeigeht, sondern ich will, dass der hier einen Platz bei mir hat. Ich öffne mein Haus, mein Herz. Hier soll Raum sein. Und jetzt könnte das so ganz bequem weitergehen. Ist doch schön, jetzt kommt der Elisa da regelmäßig rein, ich stelle mir vor, die essen zusammen, die haben bestimmt gute Gespräche, der betet für sie, das läuft super. Aber jetzt bekommt die eine Verheißung. Die bekommt eine Verheißung, die müsste ja nicht sein. Ist ja nicht so, dass sie jetzt gesagt hat, oh, irgendwie, ich kann mein Leben echt, ich werde nicht glücklich, ich wünsche mir das so sehnlich. Sondern die hat sich echt gut arrangiert. Steht im Text, die ist wohlhabend, die ist verheiratet, hat anscheinend auch ein Haus mit genug Platz, um da noch so Gästezimmer einzurichten, der geht es gut. Aber dann kommt eine extra Verheißung. Sowas, wo man denkt, boah, also wenn das jetzt stimmt, wenn dieses Wort, was der in mein Leben spricht, wenn das stimmt, dann hat das Konsequenzen. Und dann bekommt mein ganzes Leben einen anderen Charakter. Und ich stelle mir so vor, das arme Herz, vielleicht dein armes Herz bei solchen Zusagen, mein armes Herz, jetzt, also jetzt fängt der Kuddelmuddel an, denn jetzt mischt sich ja irgendwie Freude und Vernunft, geht doch überhaupt nicht. Mein Mann ist alt, ich kriege kein Kind mehr, ich weiß das, das funktioniert einfach nicht mehr. Aber Gott hat es doch gesagt und irgendwie, jetzt ist das schwer. Aber die entscheidet sich, diese Frau, okay, ich glaube, alles klar, da lasse ich mich drauf ein. Kommt ja tatsächlich das Kind, Wahnsinn. Und dann würde man doch wünschen, jetzt ist gut, jetzt soll stoppen. Jetzt hat die Gott reingelassen, die kriegt eine Verheißung und die glaubt und die hält dran fest und wird schwanger und der Sohn ist da. Boah, toll, echt toll. Aber was passiert? Zack, Anfechtung. Im übelsten Charakter. Dieser Sohn stirbt. Da muss man nichts zu sagen. Ich will es mir nicht ausmalen, kann es mir nicht ausmalen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel schlimmer gehen kann. Dieses Kind stirbt. Und allein menschlich gesehen kann ich mir nicht vorstellen, dass es schlimmer werden kann. Aber was ist mit der geistlichen Ebene? Die hat doch jetzt Gott vertraut. Jetzt hat die gesagt, okay, ich halte dran fest. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Und dann nimmt er das wieder weg. Und dann soll diese arme Frau noch denken, Gott ist gut? Oh ja, tolle Verheißung, super. Hat dich darum gebeten? Nein. Hast du es mir geschenkt? Ja. Habe ich den Kuddelmuddel jetzt? Ja. Könnte sie denken. Aber denkt sie vielleicht auch, aber es entsteht was daraus. Da entsteht eine Art Wut, da entstehen Emotionen, da sagt die, nee, pass mal auf. Du hast mir was geschenkt. Du hast was Großes in meinem Leben angefangen. Jetzt bring das auch zu Ende. Und dann geht's ab. Ich lese das und finde, die ist ja total unkonventionell, ne? Kompromisslos. Ganz klar, zielstrebig, entschlossen, vertrauensvoll. Da geht die los. Die ist so angetrieben, habe ich das Gefühl. Ihr müsst euch mal überlegen, die informiert noch nicht mal ihren Mann. Der Mann kommt und sagt, was reitest du denn jetzt hier los mit Sack und Pack? Was soll der Aufstand? Und die sagt, pass mal auf, frag nicht, jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Und es macht den Eindruck, dass sie denkt, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit drumherum zu beschäftigen. Ich habe hier ein Ziel. Und das ist klar. Mein Ziel ist, ich gehe zu Gott. Die ist so richtig pur, finde ich. Und mir fällt ein Wort ein, die ist ungezähmt. Die ist richtig ungezähmt. Da gibt es keine Kompromisse. Links und rechts, alles egal. Da ist was im Kopf, was erfüllt werden will. Und ich habe mich gefragt, warum wird diese Geschichte erzählt und so ausführlich erzählt? Würde es nicht genügen, wenn man sagt, Gott tut ein Wunder durch Elisa? Nee, genügt nicht. Ich glaube, dass diese Geschichte so ausführlich erzählt wird, weil Gott sich danach sehnt. Ich glaube, dass dein Gott, mein Gott, sich sehnt nach dieser Ungezähmtheit, nach diesem Wilden, nach diesem nicht nach links und rechts gucken, sondern vorwärts gehen. Nach der Wahrheit, die nicht von drumherum kommt, sondern nach der Wahrheit, die Gott gibt. Ich glaube, dass Gott einen solchen Glauben, der auf ein Wort hin vertraut oder auf ein Ereignis hin vertraut, anfechten lässt, aber er will ihn nicht schwächen, sondern stärker machen und auf den Weg schicken. Kennst du denn solche Situationen in deinem Leben? Hast du das schon mal erlebt, dass du so ganz glaubensvoll von Gott beschenkt wurdest und losgegangen bist, dass du das Gefühl hattest, da ist was Gutes für mein Leben angekommen? Und dann im Alltag und in den Widrigkeiten und in den Widerständen versandete das alles und es war irgendwie nicht mehr da? Und du warst enttäuscht und dachtest, es hat doch so gut begonnen. Zum Beispiel eine tolle Arbeitsstelle, hast du lang für gebetet und endlich tut sich da was auf und du denkst, boah Gott, das ist besser als ich dachte, das hätte ich mir überhaupt nicht so vorstellen können. Dann fängst du da an und auf einmal ist das so schwierig mit den Kollegen und du denkst, hä? Habe ich dich missverstanden? Du hast mir doch da was gezeigt. Oder du erbetest dir endlich nicht mehr allein sein zu müssen, deinen Partner zu finden fürs Leben. Und dann stellt Gott jemanden an deiner Seite, du bist auf Wolke 7, heiratest und ja, dann kehrt so der Alltagstrott ein und du denkst dir, Mann, ey, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Irgendwie muss da doch mehr drin sein. Soll das jetzt alles gewesen sein? Und dann drängt sich mir in den Fragen, Glaubensfragen meines Lebens und vielleicht dir in den Fragen deines Lebens doch der Gedanke auf, warum rennen wir denn nicht alle wie diese Frau aus Schunem kompromisslos zu Gott und lassen uns nicht abspeisen und lassen den nicht in Ruhe? So unverfroren und dreist. Also mir fällt das schwer. Ich kenne das, dass das richtig schwer ist. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen und der Autor John Eldridge beschreibt das, was uns hindert, so zu Gott zu laufen, als Pfeile. Und die Sehnsucht Gottes nach unserem ungeteilten Herzen, nach diesem ungestümen, ungezähmten und vertrauensvollen, bezeichnet er sehr blumig als eine Romanze. Diese Betäubungspfeile meint er als Pfeile, die uns entmutigen können, die betäubend wirken, die uns auf einem niedrigeren Niveau glauben lassen wollen und leben lassen wollen, so à la face the facts. Die Realität, die ist hart. Ich möchte euch eine kleine Passage vorlesen aus diesem Buch. Das ist die Geschichte, die wir alle auf die eine oder andere Weise erleben. Der lockende Ruf der Romanze und die Botschaft der Pfeile sind so radikal verschieden und scheinen sich so sehr gegenseitig auszuschließen, dass sie unser Herz in zwei Teile spalten. In jeder Hinsicht, in der die Romanze voller Schönheit und Wunder ist, sind die Pfeile ebenso mächtig in ihrer Hässlichkeit und Verheerung. Die Romanze scheint ein Leben in Ganzheit durch eine tiefe Verbindung mit dem großen Herzen hinter dem Universum zu versprechen. Die Pfeile verleugnen das und sagen uns, du bist allein. Es gibt keine Romanze. Niemanden, der stark und freundlich ist und dich zu einem exotischen Abenteuer ruft. Die Romanze sagt, diese Welt ist ein wohlwollender Ort. Die Pfeile machen sich über solche Naivität lustig und warnen uns, pass bloß auf, die Katastrophe kann jeden Moment kommen. Die Romanze lädt uns ein zum Vertrauen. Die Pfeile schüchtern uns ein, bis wir uns nur noch auf uns selbst verlassen. Die Frau aus der Geschichte, die hat sich eingelassen auf diese tiefe Freundschaft zu Gott, auf dieses Vertrauensvolle. Die lässt sich von den harten Fakten nicht stoppen. Und ich meine mal, was könnte jetzt härter sein als der Tod? Nee, da sagt die nichts. Die gibt sich nicht zufrieden mit der augenscheinlichen Realität. Warum ist das bei dir und bei mir oft so anders? Mann! Und ich muss euch sagen, ich habe mich ertappt, als ich diesen Text die ersten Male las, dass da auch etwas anderes in mir mitschwingt. Jetzt habe ich euch teilhaben lassen, auch an meiner Bewunderung und an meinem Enthusiasmus für diese Frau. Aber ein bisschen traurigerweise las ich den Text auch schon mit anderen Stimmen. Wie kann diese Frau nicht ihren Mann informieren? Das ist unmöglich. Das macht man so nicht. Ey, und wie dreist, die belügt den Gehasi. Da kommt der Diener des Mannes Gottes und fragt sie, ob es ihr gut geht. Und die sagt einfach ja. Alles klar bei uns. Denke ich mir, also Lügen, naja. Dann sagt der Elisa, Gehasi, geh du mit. Und die sagt, nö. Also, wenn mein Kind da läge, gestorben wäre und da würde mir jemand anbieten, geh mit und der geht mit dir, der hilft dir jetzt. Und dann würde ich ja sofort sagen, alles klar, komm. Ich nehme, was ich kriege. Sagt die immer noch, nee. Also, und die überschreitet auch total soziale Grenzen. Also erstmal Grenzen, dass die den ganzen Weg da geht, in geografischer Hinsicht, aber auch dann sozial, dass die da einfach die Füße von dem Elisa umklammert. Das war eine verheiratete Frau. Das machte man nicht. Also macht man heute auch nicht, aber, aber da waren ja die patriarchischen Strukturen auch noch ganz andere. Kannst du doch nicht machen. Also das ist wirklich unschicklich. Das tut man nicht, sowas. Und ich denke so, das ist in mir drin, dass da Gedanken sind, die auch da sind. Und vielleicht merkst du das auch, wenn du dir Gedanken über diese Frau machst. Aber wo kommt das denn her? Und ich denke mir, Mann, ich will das nicht. Ich will auch so sein. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch fast provozierend, aber ich meine es ernst. Ich glaube, dass häufig unsere Gefühle gezähmt werden. Im Laufe dessen, wie wir so groß werden, gesellschaftlich, durch Erziehung, auch in den Verheißungen unseres Lebens und auch im christlichen Kontext. Und das hat doch Auswirkungen, denn unsere Gefühle, das sind der Ausdruck unserer Emotionen und die sind unser Antrieb im Leben, die entspringen unserem Herzen. Und nicht umsonst heißt es, gib Acht auf dein Herz. Aber ich meine, dass wir oft nicht ungezähmte Herzen haben dürfen. Denn diese Gefühle, die da oft draus entspringen, die werden doch bewertet und häufig auch nicht als positiv. Vielleicht kennst du das, dass Gefühle negativ bewertet werden, weil die schwierig sind auszuhalten, weil die unangenehm sind und anstrengend. Und die passen auch nicht in das Bild, das vielleicht du, ich, wir als Familien in Gemeinde, das wir so abgeben wollen und von dem wir denken, dass es ein gutes Bild ist. Zum Beispiel Wut. Wut ist oft nicht gern gesehen. Wut ist laut und expressiv und anstrengend und ist doch schöner, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt. Aber Wut ist wichtig. Wut gibt Kraft, Entscheidungen zu treffen, sich frei zu machen von Dingen. Angst. Ich finde irgendwie, als ich mir das überlegt habe, dass heute so mutig sein eher in ist. Also ich sage ja nicht so gern, oh, Angst, das ist vielleicht auch eine Angststörung oder man muss behandelt werden wegen Angst. Und das meine ich nicht abwerten, das nehme ich sehr ernst. Aber ich meine auch, dass in den Kontexten, in denen wir uns bewegen, Angst oft negativ ist. Aber Angst ist wichtig, diesen Alarmsignal. Und die darf sein. Und ich beobachte, insbesondere seit ich Mutter bin, dass das oft schon in frühester Kindheit anfängt. Dass Gefühle lieber unterbunden werden. Und da gibt es, ich erzähle nur mal ganz kurz, eine ganz kurze Geschichte und viele von euch werden die kennen. Ich bin mit meinen Kindern im DM und die kriegen was nicht, was sie haben wollen. Also dann geht's ab. Und das ist richtig unangenehm. Ne? Dann stehe ich als Mutter da, mir steigt die Schamesröte ins Gesicht und ich denke mir, ach du Schande, das ist mein Kind. Und was würde ich am liebsten tun? Am liebsten würde ich sagen, jetzt ist aber gut. Jetzt bist du still. Das macht man nicht. Ich versuche auszuhalten, dass das Kind es nicht bekommt und wütend ist. Weil ich denke, es darf sein. Denn das ist gerade wichtig. Das tut weh. Will das gerne haben, kriegt es nicht. Und geht mit mir in das Heute. Ich will auch manchmal Dinge haben und krieg sie nicht. Und dann bin ich wütend und bin traurig. Und ich habe leider auch schon oft erlebt, dass diese Gefühle nicht sein dürfen. Und vielleicht kennst du das auch. Dass dann jemand nicht da steht und sagt, boah, das verstehe ich echt. Sondern dass da jemand steht und sagt, ja, klar, aber weißt du, geht weiter. Es ist auch so, manchmal so eine Demut ist, der Herr hat es gegeben, das müssen wir jetzt aushalten. da sind die Gefühle irgendwie nicht an der richtigen Stelle und ich bekomme gesagt, die sind falsch. Es fühlt sich dann so an. Und die logische Konsequenz dessen ist doch, dass ich anfange, du vielleicht anfängst zu überlegen, okay, wie bin ich denn richtig? Wie ist es denn gedacht, dass ich anscheinend sein soll, so dass ich nicht anecke, dass es nicht unangenehm ist für mein Umfeld, dass ich mich an gesellschaftliche Konventionen halte, dass ich schön gezähmt und brav im Raster bin. Ich glaube, dass irgendwann das Herz sich so ein Panzer aufbaut und anfängt, sich selbst zu schützen. Wenn ich so fühle, ist es anscheinend nicht so gerne gesehen. Dann halte ich es besser bei mir. Oder ich höre auf, so zu fühlen. Ist vielleicht auch besser, ich lasse es lieber. Besser, ich behalte mein wahres Inneres für mich, dann werde ich nicht verletzt. Besser, ich lasse meine Bedürfnisse nicht zu, gebe mich zufrieden mit den Umständen, mit dem, wie es jetzt ist und guck nicht hin, dann fordere nicht zu viel ein, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Dann ist der Fall nicht so groß. Ungezähmt, voller Gefühle, in tiefer Freundschaft mit Gott, mit großen Erwartungen. No way. Zu gefährlich. Besser, ich fange an, mich vor den Pfeilen zu schützen. Ich möchte euch ein weiteres Zitat vorlesen. So lernen wir, nur das von uns anzubieten, was auf Zustimmung stößt, und geben eine sorgfältig inszenierte Vorstellung, um von den Leuten akzeptiert zu werden, die für uns das Leben darstellen. Wir riegeln uns ab von unseren Herzen und fangen an, ein Doppelleben zu führen. Frederik Büchner schildert dieses Phänomen in seinem autobiografischen Buch Telling Secrets. Unser ursprüngliches glänzendes Ich, und damit meint er das voller Facetten, mit allem, was dazu gehört. Unser ursprüngliches glänzendes Ich wird so tief vergraben, dass wir kaum noch daraus leben. Stattdessen lernen wir, aus all den anderen Ichs herauszuleben, die wir ständig an- und ausziehen wie Mäntel und Hüte, um dem Wetter der Welt zu begegnen. Das ist die äußere Geschichte unseres Lebens. Das ist das Leben, das jeder sieht. Unser Leben in Arbeit und Spiel, in der Gemeinde, der Familie und mit Freunden, im Bezahlen von Rechnungen und im Älterwerden. Unsere äußere Geschichte ist der Ort, wo wir die Identität formen, die die meisten anderen kennen. Ich glaube, dass Gott dein glänzendes Ich will. Dass er dein glänzendes Ich will in tiefer, inniger Freundschaft. Ich glaube, Gott will alles von dir. Und er sehnt sich danach, dass du alles von ihm willst. Ich glaube, dass er will, und deshalb steht das hier so ausführlich, dass er will, dass du zu ihm kommst, ungezähmt, mit allem, was du mitbringst. Das darf sein. Darfst du rauslassen. Ungezähmt. Und jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wie würdest du reagieren? Treffen dich in verheißungsvollen Lebens- und Glaubenssituationen betäubende Pfeile? Wäre es dann nicht in mancherlei Situationen deines Lebens und Glaubens ein Moment, zu Gott zu sagen, das war für den Anfang schon ganz gut, aber hier muss noch was von dir rein. weil du nicht für halbe Sachen stehst. Ich brauche mehr als das. Das darfst du. Und da freut Gott sich drüber, da bin ich mir sicher. Erwarte Großes und glaube an seine Realität. Und wenn du Angst hast und zweifelst, dann leg ihm auch die Pfeile hin und lass ihn an deine Panzerungen. Ich bin mir ganz sicher, Gott sehnt sich nach dir.